Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Es gibt ja so Folgen, auf die freut man sich ganz besonders. Das ist heute hier so eine Folge. Ich habe einen guten alten Bekannten am Start, den ihr auch alle kennen werdet. Also würde mich sehr wundern, wenn es irgendjemanden gibt, der diesen Podcast hört, der jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann. Zumal er auch immer mal wieder mit seinen Büchern, Gedanken, Thesen und so weiter zu Gast bei Saatkorn war. Ich rede von Thomas Sattelberger und bei wem es jetzt nicht klingelt, vielleicht 2, 3 Sätze, aber auch nicht mehr. Er hat diverse Vorstandspositionen inne gehabt, zunächst bei der deutschen Lufthansa, das war noch kein Personalvorstand. Dann war er bei der Continental AG, bei der deutschen Telekom AG im Personalvorstand und auch in der Arbeitsdirektorenrolle. Er ist mit Schuld dran, dass es die Frauenquote gibt. Da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Seine Meinung dazu hat sich, glaube ich, etwas verändert. Und er war im Deutschen Bundestag parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung und war in der FDP-Fraktion. Jetzt ist er hier im Unruhestand, wie er selber immer zu sagen pflegt, hat gerade sein ganz neues Buch rausgebracht, Radikal neu. Gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft. Und ihr merkt schon, das ist ein Werk, wo es um die ganz großen Themen geht. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, ganz lieben Dank, Gero, dass du mich eingeladen hast. In alter Verbundenheit mit Saatkorn habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ja, und ich habe mich gefreut, dass du zugesagt hast. Aber jetzt erstmal, wie ist die Idee zu diesem Buch gekommen? Wer dich kennt, der weiß ja, du bist ja wirklich ein unruhiger Mensch. Du könntest auch lange schon irgendwo mit deinem Partner Steven in der Sonne sitzen und die Welt einen guten Mann sein lassen. Tust du nicht, bringst ein Buch raus, bist nach wie vor streitbar mit deinen Thesen. Was ist der, warum das Ganze?
Lieber Gero, es ist fast ein Stück Historie bei mir, dass ich nach dem Abschluss einer Lebensphase ein Buch schreibe, indem ich auf der einen Seite reflektiere, was da alles passiert ist und auf der anderen Seite Lösungswege für die Themen aufzeige, die ich glaube, verändern zu können. Das habe ich bei Lufthansa gemacht, das habe ich bei MTU gemacht, als ich ein ganz junger Personalentwickler war. Das habe ich bei Conti gemacht ja, eigentlich immer. Und jetzt ist meine politische Zeit ist zu Ende als Staatssekretär und Abgeordneter. Das waren in Summe 6 gute politische Jahre. Und jetzt war ein Buch fällig.
Spannend. Und ja, bist du da treu geblieben? Habe ich das richtig im Kopf? Das letzte Buch war dann eigentlich die Autobiografie von 2015. Oder gab es danach noch was? Ich meine, das wäre es gewesen.
Gab das demokratische Unternehmen? Auch aus dem Jahr 2015. Und es gab noch ein Buch mit meiner lieben Freundin Jutta Rump zum Thema Employability Reloaded.
Ja, okay. Ich finde das so interessant, weil in der Autobiografie ja durchaus auch ein großer Anteil drin war, wohin müsste die Reise jetzt eigentlich gehen? Nicht nur für dich, sondern eigentlich auf den Themen, die dich bewegen. Und das neue Buch jetzt, Radikal Neu, gliedert sich eigentlich in 3 Teile, kann man so sagen. Der erste Teil ist eine Status-Quo-Analyse. Ne? Der zweite Teil geht um deine Rolle, die du innegehabt hast und deine Erkenntnisse. Und der dritte Teil, der guckt nach vorne. Wie müsste sich eigentlich die Welt in bestimmten Rahmenparametern entwickeln, speziell auf Deutschland bezogen? Wie kam es zu dieser Gliederung?
Genauso habe ich das im Grunde gemacht. Ich habe eine schonungslose Analyse des freien Falls der Republik aufgezeichnet, der sich ja schon über 20 Jahre angedeutet hat, strukturell, eigentlich mit der ersten Internetphase um die Jahrtausendwende rum, wie die deutsche Wirtschaft sich nicht transformiert hat, wie die Politik sich nicht erneuert hat, wie das Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht stattgefunden hat, wie unser Bildungssystem marode wurde in einem Umfang, dass wahrscheinlich unser PISA-Schock im Dezember schlimmer sein muss als im Jahr 2000. Eigentlich alle Subsysteme dieser Gesellschaft sind am Verfaulen. Und das beschreibe ich schonungslos, mache aber auch Mut, indem ich sage, was sind sozusagen, wenn wir die Krise, die ja vom kritischen, vom Griechischen her Kritein heißt, nämlich entscheiden, wenn wir diese Krisen durchschritten haben und wenn es gute politische und wirtschaftliche Führung gibt, dass wir das Land auch erneuern können. Aber da sind wir noch nicht.
Manchmal ist es ja so, das kennt man aus dem persönlichen Kontext, aber auch aus Unternehmen, dass eine Krise erst kommen muss, damit sich wirklich Dinge anfangen zu verändern und aus der Krise heraus im Grunde genommen ein neuer Weg eingeschlagen werden muss. Das ist natürlich ein bisschen dramatisch, weil die Folgen dieses langen Zauderns, Wartens, nicht weiterentwickelns natürlich langfristig sind und man nicht von heute auf morgen alles verändern kann.
Ja, also ich habe mir Niedergang und dann wieder Renovierung Großbritanniens intensiv angeschaut in den 70er Jahren, der Niedergang, kranker Mann Europas, Margaret Thatcher, einige Reformen in die Hose gegangen, andere sehr erfolgreich. In Summe hat das 15 Jahre gedauert. Ich habe mir angeschaut, wie lange der Zeitraum war von Schröder, bevor er hat ja mit ruhiger Hand regiert, bis die Arbeitslosenzahl 6 Millionen überschritten hat. Und dann hat er die Hartz-Reformen gemacht und summa summarum waren das auch 10 Jahre. Nationaler Niedergang und nationale Erneuerung. Und meine Prognose ist natürlich genau die gleiche. Wir werden mindestens 10-12 Jahre brauchen, wenn wir die Wende schaffen, bis dieses Land wieder in Ordnung ist.
Ab wann rechnest du da? Ab jetzt? Weil dafür müsste man ja jetzt schon wirklich
aus meiner Sicht haben wir so ungefähr 3 Jahre dramatischen Niedergang. Wir haben im Grunde die Corona-Krise, die haben wir mit Geld zugeschissen. Wir haben Zombie-Unternehmen überleben lassen. Andere Subventionen waren gut und richtig. Aber wir haben im Grunde auch große Riesen durchgefüttert, die es nicht verdient hätten. Das heißt, das Land weiß gar nicht mehr, was Krisenfestigkeit ist. Ich würde mal sagen, 3 Jahre und dann haben wir noch 7 bis 10 Jahre vor uns. Wir leben jetzt noch ein Stück vom Fett. Ein Teil der Mitte, der untere Teil der Mitte erlebt schon, dass wir vom Muskel leben. Aber ich würde mal sagen, es dauert noch 2-3 Jahre, bis die Krise wirklich das Gesamtsystem erreicht hat. Und dann kann man nur hoffen, dass gute politische und wirtschaftliche Führung da ist.
Das ist natürlich interessant, dass du das heute sagst, wo das Parteiensystem sich möglicherweise deutlich verändern wird. Ne? Bündnis Sarah Wagenknecht war gerade vor ein paar Tagen. Dann die irrsinnigen Zahlen der AfD, nicht nur im Osten, sondern inzwischen auch in westlichen Bundesländern. Ich bin 53. Ich bin groß geworden, eigentlich immer so in dem Gefühl, ach ja, das läuft doch alles irgendwie. Irgendwie läuft's ja. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass wir das erste Mal wach werden und denken, nee, das läuft nicht mehr. Hier passieren Dinge, die eigentlich gar nicht passieren sollten. Jetzt, wenn ich ein bisschen nach vorne gucke, die nächste Bundestagswahl, da habe ich wirklich ein bisschen Angst auch davor.
Ja, zu Recht. Wobei wir werden das sozusagen noch einigermaßen passabel abfedern. Aber natürlich steht die Disruption vor den Türen des politischen Berlins. Es gibt übrigens keinen Grund anzunehmen, dass ich meine, es gab eine Macron-Bewegung in Frankreich. Es gab die Fratelli Italia, die Rechtsextremen. Es gibt die Schwedendemokraten, die im Grunde ein sozialistisches Schweden erschüttern. Es gibt keinen Grund, warum Deutschland Insel der Seligen sein sollte. Die interessante Frage ist, kommt es zu einer Erneuerung aus dem Zentrum heraus durch eine zentristische Partei oder Bewegung? Denn da wird immer mehr Platz für so etwas. Oder ist es so, dass die Extreme an den Rändern die Dominanz kriegen? Das entscheidet sozusagen auf der einen Seite die politischen Parteien, die alten. Das entscheiden neue Bewegungen und das entscheidet der Wähler. Aber persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass Deutschland in der Mitte ein Vakuum hat. Denn meine Partei FDP, die wird marginalisiert. Das ist eine traurige Wahrheit. Und man kann hoffen, dass sie überlebt, aber sie wird nicht gut überleben. So, und also die Frage heißt, kommen wir wirklich aus der demokratischen Mitte wieder zu einer Lösung? Fragezeichen.
Das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Überleitung in den Teil deines Buches, wo du sozusagen in die Skizzierung von Lösungen gehst. Ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, lass uns mal hier über die Lösungen sprechen in erster Linie. Und du hast gesagt, nee, man muss den Ernst der Lage vielleicht erstmal spüren. Man muss wirklich erstmal spüren, wie kaputt vieles wirklich ist oder welche Gefahr eigentlich auch da ist, um dann ins Handeln zu kommen. Ich interpretiere das jetzt mal so, ne? Das ist in anderen Worten gesagt. Und gleichzeitig finde ich halt wichtig, dass man Lösungsansätze aufmacht. Du hast ja verschiedene Themenfelder, die natürlich auch mit deinem beruflichen Werdegang was zu tun haben, dann in dem Buch skizziert. Da würde ich gleich gerne ein bisschen drüber sprechen, aber du wolltest gerade was sagen.
Nee, ich wollte eigentlich nichts sagen, aber natürlich, ich meine, es ist nie zu spät für Veränderung. Selbst in schlimmsten Zeiten kann man Veränderungen einleiten. Ich habe Krise in Unternehmen in meinen bald 75 Jahren in Hülle und Fülle erlebt. Und ich habe gute Sanierung erlebt. Sanus heißt ja Genesung, gesund werden. Sanierung ist ja nicht das Schlimme, sondern heißt wirklich Genesung eines sozialen Systems, wie eine Gesellschaft oder wie ein Unternehmen. Also mich schreckt das alles nicht. Die interessante Frage oder die zentrale Frage ist die Frage, gibt es Führung? Denn natürlich, ich habe jetzt eine jüngste Körperstiftung-Analyse gelesen zum Zustand der Demokratie. Natürlich kommt in kritischen Situationen immer der Ruf nach starker Führung. Aber starke Führung muss ja nicht gleich Führer heißen, sondern starke Führung kann ja im Grunde heißen, dass das tatsächlich von den Talenten der politischen Szene sich tatsächlich jemand aufschwingt. Nur ich glaube nicht, dass es Herr Scholz oder Herr Merz ist. Das glaube ich nicht mehr. Auch nicht die Frau Wagenknecht. Sondern das wird im Grunde, das wird fast eine Emerging Leadership werden, die sich in der politischen Szenerie entwickelt. Und ich glaube, was zumindest deine Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich die müssen wissen, Krise ist nichts Furchtbares. Punkt.
Na gut, Krise ist ja auch Gestaltung, ne? Also dann Dinge gestalten und es eben besser machen. Das muss ja der Anspruch eigentlich sein.
Also nach dem 11. September, ich war ja damals operativer Airline-Vorstand, da waren das ganze Beratergesochse war weg. Denn keiner wollte mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich konnte wirklich ganz frei zusammen mit Kollegen im Airline-Vorstand konnten wir wirklich sozusagen agieren, unternehmerisch handeln. Also das ist, ich meine, wenn diese ganzen No-Jobs sich verziehen, dann ist eigentlich Unternehmertum gefragt.
Absolut. Aber im politischen System, in dem ich selber nie drin war, und du schreibst ja in dem Buch am Anfang auch, warum du nicht mehr da drin bist, müssen wir jetzt hier nicht in epischer Breite ausbreiten. Ich fand es sehr interessant, weil da damals nicht allzu viel drüber gesagt wurde, aber da lässt sich ja durchaus tief blicken. Und man kann auch ein bisschen was ablesen von politischen Systematiken und Strukturen und auch Prozessen. Und das macht jetzt nicht so viel Hoffnung, dass wir uns einigen können auf einen Weg, der in die Zukunft führt. Ich bin ein Fan von Demokratie, aber Demokratie bedeutet halt, dass viele Menschen versuchen, argumentativ auch den besten Weg zu finden. So.
Ja, aber das Thema der Führung in Krisenzeiten. Und ich meine, natürlich mag ich den Herrn Schröder nicht, wie er heute mit Putin und Russland umgeht. Aber damals hat er sein Amt riskiert mit den Hartz-Reformen.
Ja.
Und das ist politische Führung. Und er wurde ja dann auch abgewählt.
Aber das ist genau der Punkt. Ne? Es braucht dann Menschen, die bereit sind, das Richtige zu tun, auch um den Preis, dass die eigene Karriere mal einen Dämpfer bekommt.
Ja, und das ist natürlich, das sind Führerinnen und Führer für Disruptionszeiten. Das gilt übrigens genauso für die Wirtschaft. Ich meine, diese abgeleierten Managerinnen und Manager, die ich erlebe, die ihre Firmen nicht radikal transformieren, die Angst haben, dass ihr 3- oder 5-Jahres-Vertrag nicht verlängert wird, das ist doch unsäglich. So, und da redest du wirklich auch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft über Disruptorinnen und Disruptoren, die mutig Hand anlegen. Punkt. Ja, und wissen, dass sie nicht abhängig sind von dem System, dem sie gerade dienen.
Aber das ist ja, was finde ich, wo man sogar noch 1-2 Ebenen tiefer gehen kann. Du kannst die Politik ansprechen, du kannst die Wirtschaft ansprechen, du kannst eigentlich jeden Menschen ansprechen, der halbwegs erwachsen ist, zu überlegen, doch das zu tun, was wirklich das Richtige ist und sich nicht immer zu verstricken hinter irgendwelchen Entschuldigungen, die dem System einfach immer nur Genüge tun, die vermeintlich erwartet werden, Handlungsweisen.
Aber Gero, darüber schreibe ich ganz intensiv in meinem Buch, auch über meine eigene Ohnmacht, auch über meine Transformationsphasen. Natürlich auch, ich habe über den früheren Audi-Chef Stadler geschrieben, ich wurde mal auf einer Betriebswirtetagung, da saß ich mit ihm auf dem Podium, wurde ich gefragt, wie es mir geht in schwierigen Führungssituationen. Und da sagte ich, ich habe fast jeden Tag Ohnmachtsgefühle bei Telekom. Dann wurde Stadler gefragt, wie es ihm geht. Dann sagt er, nee, ich habe den Apparat im Griff. Jetzt saß er einige Monate in Untersuchungshaft. Der wird erlebt haben, was Hilflosigkeit ist. Na, und wahrscheinlich wäre er klüger beraten gewesen in seinen Zeiten, wo er an der Macht war. Deutlich stärker auch zuzugeben, dass man ohnmächtig ist und wie man damit umgeht. So, und das ist, da rede ich jetzt zutiefst als jemand, der sagt, ich kann ein Unternehmen, ich kann ein soziales System nicht transformieren, wenn ich nicht selber transformationsfähig bin.
Das ist die logische Konsequenz. Das glaube ich halt auch, weil ein soziales System halt aus Menschen besteht und der Anspruch an Führungskräfte sicherlich ist, vielleicht auch eine Vorbildfunktion zu haben. Also das kann man auch im ganz Kleinen sehen.
Du hast in deutschen Organisationen hast du ganz viele Lemminge. Und wir haben Führungsgenerationen, die nie mehr erlebt haben, was es heißt, wetterfest zu werden. Krise durchzustehen. Wir haben ja in spätrömischer Byzanz, in spätrömischer Dekadenz gelebt. Null Niedrigzinsenpolitik. Bewältigung von Krisen mit Staatsgeld. Das war ja auch kein Ertüchtigungsfeld mehr. Weder für Politik noch für Zivilgesellschaft noch für Wirtschaft.
So gesehen könnte man eigentlich mit einem sportlichen, gesunden Blick sagen, ja, dann lass uns die Krise nutzen, um genau diese Eigenschaften, Fähigkeiten wieder nach vorne zu bringen und daraus das Beste zu machen.
Ne? Ja, ich habe vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen über die Renaissance in der Neuen Zürcher Zeitung, über die neuen männlichen Tugenden. Das ist ja ein Begriff, den darf man kaum noch sagen in diesem Lande. Und natürlich, das hat damit zu tun, mit ein Stück in die Schlacht ziehen und mit dem Willen zu überleben. Opfer bringen. Hartnäckig ums Überleben kämpfen. Das sind Disziplin, eiserne Disziplin. Das sind natürlich jetzt Stereotype, dass das eher maskuline Fähigkeiten sind. Aber die bekommen ja auch junge Menschen in unseren Schulen austrainiert. Die erwerben sie ja gar nicht, weil wir ja nur Friede, Freude, Eierkuchen hinkriegen wollen.
Ja, ich glaube sozusagen, was die Status Quo-Analyse angeht, werden viele wahrscheinlich jetzt innerlich so ein bisschen nicken und denken, ja, da ist schon wirklich was Wahres dran. Die Frage ist, wie wir das jetzt verändern. An dem Punkt waren wir ja eben schon mal. Also es geht wirklich darum, entsprechendes Leadership nach vorne zu lassen. Aber es muss dann Menschen geben, die das auch in die Hand nehmen. Jetzt hast du ja in dem Buch unter New Education, New Learning, aber auch dann in dem nächsten Kapitel New Work und in dem folgenden, wo es dann um Politik, Gesellschaft und Wirtschaft geht, viele Ansätze geschrieben. Aber es geht ja auch darum, das alles zusammenzubringen. Und es geht auch darum, Missverständnisse auszuräumen. Wir hatten ja viel zu tun miteinander im Rahmen dieser ganzen New Work-Diskussion, im Rahmen des New Work Awards, der New Work SE. Und das ist ja auch so ein riesengroßes Missverständnis, dieses New Work-Thema. Oft. Also.
Gero, mit New Work werden wir die Krise nicht meistern. Punkt. Sondern nur mit New Business. Und ich kann mich da an den alten Bill Clinton anschließen. It's business, stupid. Am Schluss sind das die Wachstumsquellen, die ökonomischen Wachstumsquellen, die uns das Leben und das Überleben sichern. Und da ist natürlich, es gibt da nur zwei Stellhebel. Das ist die Transformation der etablierten Wirtschaft und das ist die Gründung neuer innovativer Innovationsökosysteme. Und das hat zutiefst mit dem ganzen Thema forschungsbasierte Start-ups zu tun, mit Ausgründungen aus Wissenschaft und Forschung. Das Thema E-Commerce, das ist ja schon lange tot. So, und das haben andere gekapert. Aber diese ganze Frage der Innovationen in der Biotechnologie, der Gentechnologie, der Raumfahrt, der Climate Tech, der künstlichen Intelligenz, da habe ich natürlich, wenn ich über New Economy spreche, dann hoffe ich, dass möglichst viele der alten Spieler sich transformieren. Einige werden sterben, aber dass natürlich ein neuer Deep Tech Mittelstand 2.0 herankommt. Und wenn davon einige Unicorns werden oder noch eine Null dran oder noch eine Null, wunderbar. Aber eigentlich, wir können Mittelstand, aber der Maschinenanlagen- und Autobau, der wird es nicht mehr richten. Also wir müssen alles reinstecken in Innovationsökosysteme. So, und dann sind die sowas machen, gut beraten, New Work zu machen. Aber zuerst kommt das Geschäft. Und dann kommt das Arbeitssystem.
Ja, ohne Geschäft kannst du das Arbeitssystem auch auf Dauer nicht finanzieren. Das ist ja klar. Ja,
aber ganz, viele Personalleute denken andersrum. Das ist ja, und viele Transformatoren, die Berater, die glauben, über die Evangelisierung ließe sich die Veränderung. Ich meine, wir Kontinentaleuropäer, wir denken immer, dass das Bewusstsein bestimmt das Sein. Pustekuchen. Ein neues Sein bestimmt das Bewusstsein. Das könnte man mich als Marxisten beschimpfen. Nein, aber neue Strukturen schaffen neues Bewusstsein. Ich habe das immer wieder in meinem langen Berufs- und Politikleben erlebt.
Jetzt ist das nur so, dass diese Prozesse, neue Strukturen zu generieren, dass das ja viel, viel, viel zu lange dauert. Also ich habe 4 Kinder, inzwischen die Älteste ist aus der Schule raus, die studiert. Aber der Zweite ist ja auch schon raus. Aber ich habe halt noch 2 Kinder auf der Schule und man kann sich wirklich nur wundern, wie lange alles dauert. So,
wer 20 Jahre ein Land immer stärker vor die Wand fährt und die Wähler haben ja ihren Beitrag dazu geleistet, der kann nicht erwarten, dass wir uns renovieren in einem Zeitraum, sodass alle deine Kinder einen Job haben. Das klappt nicht. Krise ist auch schmerzlich. Punkt.
Ja, das ist so. Aber die Ansätze sozusagen für danach, die den letzten Teil des Buches bestimmen, die sehe ich auch, aber die müssen ja losgehen. Und ich hab im Moment das Gefühl, dass wir noch viel zu stark in der Phase stecken, wo wir mit der Analyse des Status quo beschäftigt sind, wo dann irgendwann mal rauskommt, ja, wir müssen grundlegende Dinge anders machen.
Also das ist ja immer ein Dreiklang. Zuerst werden die Warner in der Wüste belächelt. Dann, wenn es ein bisschen schlimmer wird, dann wird die Krise verleugnet. Oder es heißt so, wir werden das schon fixen. Oder ganz so schlimm wird es nicht kommen.
Da sind wir schon drüber weg über den Punkt, glaube ich.
Ja, bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn ich das politische Berlin angucke. In der Wirtschaft, in weiten Teilen, wenn ich heute ein Maschinenbauer bin und mein Bestellvolumen von 11 Monaten auf 2 Monate geschrumpft ist und meine Auftragseingänge nicht nachkommen, dann weiß ich, dass es langsam Matthäus am Letzten wird. Ja, aber viele im politischen Berlin haben das noch nicht verstanden und es gibt auch noch viele Unternehmen, die sozusagen aus dem Fett heraus leben und noch nicht vom Muskel. Also deswegen glaube ich auch, dass wir noch so 2-3 Jahre brauchen, bis wirklich die Erkenntnis alle erreicht hat. Der Labour-Premier Callaghan hat wenige Monate, bevor er abgewählt wurde und Margaret Thatcher drankam, noch den berühmten Spruch getan, Crisis? What a crisis! Also die Verleugnung der Realität ist natürlich ein typisches Symptom derer, die Macht haben. Und insofern wird das noch ein Stückchen dauern. Nichtsdestoweniger ist natürlich jede Initiative, die neues Geschäft ermöglicht, ein Innovationskern für die Zukunft. Und jede Hochschule, die ein innovatives Ökosystem mit Startups und Industriepartnern um sich herum schafft, ist ein Nukleus für ein erneuertes Wirtschaften in Deutschland. Das müssen wir verstehen, dass es nicht nur darum geht, dass man abwärts klettert, sondern im Abwärtsklettern, dass man sozusagen auch gleichzeitig beginnt, Zukunft zu bauen.
Die Sichtweise teile ich. Was mich interessiert ist, wie du deine Rolle da jetzt eigentlich siehst. Du hast jetzt das Buch geschrieben, du wirst wahrscheinlich dazu den einen oder anderen Vortrag halten. Du hast viele Mandate, glaube ich, immer noch, ne, in den MINT-Initiativen. Ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, ne? MINT-Zukunft
schaffen und so weiter. Ich habe alles verloren, weil ich, als ich in die Politik ging, damit es mir nicht passiert wie dem lieben Herrn Staatssekretär Greichen im Wirtschafts- und Klimaministerium der Grünen. Ich habe alle meine Mandate aufgegeben, auch die zivilgesellschaftlichen. Ich bin gerade wieder dran, alles neu aufzubauen.
Das war nämlich jetzt meine Frage. Wie siehst du deine Rolle jetzt in den nächsten Jahren? Also dich einfach nur am Starnberger See sitzend sehen, auf deinem schönen Grundstück, das kann ich mir nicht vorstellen. Hin und wieder mal, du wirst ja weiter aktiv sein. Was stellst du dir da vor?
Ja, natürlich. Also ich, wenn du mich ganz praktisch fragst, ich tue gerade mit einem badischen Unternehmer zusammen, wir haben gerade eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet, eine GmbH, und haben schon übrigens 1 Million Euro geraced. Die heißt Make und Mint und stattet und coacht Schulen für Makerspaces, sodass man eine neue Kultur des Lernens. Und wir haben schon über 100 Schulen mit unseren Themen versehen. Ich bin Kolumnist für Innovationsthemen bei einem großen Online-Medium. Ich habe mein Buch geschrieben. Ich baue gerade einen Freundeskreis für die Start-up-Nation Deutschland zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die einen Namen und eine Performance haben in der Szene. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass ich nochmal nach Berlin will. Ich bin ja wegen einer politischen Schmutzelei zurückgetreten.
Naja, das kann man in deinem Buch ja lesen. Also sehr spannend. Ich werde das auf jeden Fall natürlich verfolgen und wünsche dir alles Gute. Wer jetzt in diesem Kontext unterwegs ist, kann der dich ansprechen, die dich ansprechen? Also wer irgendwo in dieser Start-up-Welt unterwegs ist, irgendwo auf der Schnittstelle zwischen Bildung und Unternehmertum, wie sieht's aus? Oder kannst du dich vor Anfragen nicht retten gerade?
Ja, ich kann nicht retten, aber ich habe einen Selektionsmechanismus.
Ja, gut.
Und der ist, ich bin übrigens auf allen Social Media Kanälen erreichbar.
Genau, ich werde dein LinkedIn-Profil einfach mal verlinken. Wer jetzt zuhört und eine Idee hat, kann ja mal pitchen bei dir.
Ja, aber das ist genau der Pitch. Ich frage nämlich genau, um was es geht, weil ich gerade randvoll bin mit eigenen Projekten. Wenn das aber eine Idee ist, die thematisch in diesen Ideenstream, den ich gerade verfolge, reinpasst, dann rede ich mit dem Menschen. Wenn es aber jetzt gerade nicht reinpasst, dann sage ich das auch ehrlich.
Ja gut, das ist ja normal, würde ich sagen. Okay, in Anbetracht.
Ja, tut aber weh manchmal, wenn man eine Absage kriegt.
Ja, das ist so, aber das muss man auch aushalten können, würde ich jetzt sagen. So. Ich sage jetzt erstmal danke. Mir hast du eine Zusage gegeben für dieses nette Gespräch. In Anbetracht der Zeit müssen wir es leider beenden. Du hast noch viel mehr zu erzählen, zu sagen. Aber das kann man auch in deinem Buch nachlesen. Und ich wollte dich fragen, ob wir ein vielleicht von dir signiertes Exemplar verlosen können.
Ja, natürlich.
Super.
Mit großer Freude.
Du kriegst dann sogar zwei.
Weil Saatkorn, ich habe nur 10 Belegexemplare bekommen. Oh. Heute habe ich eines meiner 99-jährigen Mutter geschickt. Du kriegst 2, weil Saatkorn eine richtig gute Initiative ist.
Ganz herzlichen Dank, da freue ich mich drüber, Thomas. Also, wenn ihr ein Buch gewinnen wollt, dann schickt einfach eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com, Betreff Radikal neu, denn so heißt das neue Buch von Thomas Sattelberger. Und lieber Thomas, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn. Wünsche dir bei deinen nächsten Schritten, bei all deinen Unternehmungen ganz viel Spaß und Erfolg.
Und ich tue allen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern den Mut wünschen, auch in Risikozeiten unternehmerisch zu wagen. Tschüss!
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.